Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Hans-Dieter Heimdall, Kulturkoordinator unserer Senderfamilie, aber auch bald Chef eines unserer schönsten Formate im Deutschlandfunk, Kultur und Deutschlandfunk, nämlich Chef der Langen Nacht. Herzlich willkommen, lieber Hans Heimdall, mitten am Tag hier im Studio.
Ja, vielen Dank. Freue mich sehr.
Wir schauen auf diesen Mittwoch und der ging ja los in den Morgenstunden mit einer Nachricht, die nicht gut klingt. Die Ankündigung Russlands, die Teilmobilmachung der Streitkräfte, die Putin angekündigt hat. Was das bedeutet, wie das einzuordnen ist, darüber werden wir sprechen in dieser Stunde. Und dann gibt es natürlich auch noch die ganzen einprasselnden Nachrichten rund um unsere Gasversorgung. Uniper, das Unternehmen, das verstaatlicht werden soll, jetzt wohl die Gasumlage, die trotzdem kommt. Hans Heimdall, ich würde mal sagen, das sind so die realen Horrormeldungen des Tages. Und dann auch noch das, Stephen King wird 75, der Meister des Horrors in der Literatur. Ein Wort der Würdigung.
Ich bin kein großer aktiver Leser von Stephen King. Ich habe schon mal Romane von ihm gelesen, zwei glaube ich. Aber ich bin ein großer Bewunderer seines dramaturgischen Talents. Also ich habe wirklich das Gefühl, dass er so das, was man so diese Page-Turner-Qualitäten von Literatur, das beherrscht er wie kein anderer. Nicht ohne Grund sind das alles sehr erfolgreiche Verfilmungen geworden. Insofern Respekt vor dem großen Autor.
Ich habe ja Friedhof der Kuscheltiere allerdings als Film nie ganz emotional verkraftet, aber ich glaube, ich war halt einfach auch echt so jung, als ich das gesehen habe.
Ja, der versteht was von Ängsten.
Er versteht wirklich was von Ängsten
und wie man sie schürt.
Ich versuche mal, mich jetzt gerade nicht dran zu erinnern, damit ich hier ganz konzentriert dieses Gespräch führen kann. Hans Heimdall. Sie hören Deutschland von Kultur. Wir schauen auf die Nachrichten des Tages mit dem Kulturjournalisten Hans Heimdall und schalten auch gleich unsere Osteuropa-Expertin Gesine Dornblüt in das Gespräch. Die Nachricht des Tages, sie kommt aus Moskau. Der russische Präsident Wladimir Putin hat heute Morgen eine Teilmobilisierung der Streitkräfte angekündigt. Gesine Dornblüt, um das erstmal einzuordnen, was bedeutet das konkret, Teilmobilisierung?
Die gilt nur für Reservisten und da hat Wladimir Putin auch gleich eingeschränkt. Es geht um solche Reservisten, die einen in der Armee gefragten Beruf haben und die Kampferfahrung haben. Und dann hat sich auch noch der Verteidigungsminister zu Wort gemeldet und hat erklärt, da gehe es jetzt erstmal um 300.000 Mann und es sind auch schon die ersten Einberufungsanordnungen rausgegangen, zum Beispiel an Ärzte in Moskau.
Wie offen ist denn die Begründung Putins, also die Verbindung mit dem Ukraine-Krieg?
Ja, er hat das ganz klar erläutert in seiner knapp 15-minütigen Rede heute Morgen. Es geht ihm um, Zitat, Verteidigung. Das ist jetzt nicht neu, aber er hat es noch schärfer formuliert als noch im Februar vor dem Beginn des breit angelegten Angriffs auf die Ukraine. Er hat mehrfach von Neonazis gesprochen und damit nicht nur Ukrainer gemeint, sondern vielmehr führende Politiker im Westen. Die hätten seit Jahrzehnten Hass auf Russland geschürt und würden die Ukrainer nun drängen, den Krieg auf russisches Gebiet auszuweiten mit dem Ziel, Russland zu zerstören und so wörtlich auszurauben. Und Russland sehe sich da eben der hochbewaffneten NATO gegenüber und deswegen sei das jetzt nötig, dieser Schritt, um Russland zu verteidigen, so Putin.
Ja, Hans Heimdall, dieser Gedanke kam ja auf, auch vor allem in den letzten zwei Wochen, seitdem die Ukraine eben diese militärischen Erfolge vorweisen kann. Wie wird darauf Russland, wie wird Putin reagieren, diese Sorge vor der Eskalation?
Ist das jetzt die, Gesine Dornblüt, ist das jetzt die große Eskalation zum wirklich großen Krieg? Bisher hatte er sich ja bemüht, das als Militäroperation erscheinen zu lassen und nun mit einer großen Mobilmachung, ich meine 300.000 Soldaten wäre ja unglaublich viel. Ja? Ich meine, die Bundeswehr hat was, 180.000 Soldaten. Muss man das so sehen oder ist das mehr eine Drohung auch an den Westen gerichtet?
Ja, ich glaube, da ist tatsächlich viel, ich will nicht sagen heiße Luft dabei, aber 300.000 klingt erstmal gewaltig. Es hieß dann aber auch einordnend vom Verteidigungsminister, in Wirklichkeit hätten sie 25 Millionen Reservisten. Das sei jetzt nicht mal 1%. Und die gesamte Aktion überhaupt wird auch nicht so von heute auf morgen passieren, sondern die Reservisten, die sollen jetzt schrittweise einberufen werden. Und die Grundprobleme der russischen Armee, die bleiben ja auch weiter bestehen. Das ist der Mangel an Ausrüstung. Das ist der Mangel an Motivation und das ist auch das schlechte und systematisch falsche Berichterstatten nach oben, das schließlich zu massiven Fehlentscheidungen militärischen führt.
Das Interessante, Mansheimer, was Sie da auch angesprochen haben, ne? Also Putins Rhetorik des Anfangs auch nach Russland rein, Gesine Dornblüt, Sie haben uns das ja häufig auch berichtet, also eigentlich so richtig low profile, so groß ist die ganze Sache nicht. Das lässt sich ja jetzt immer weniger aufrecht erhalten. Und wir haben ja schon in den letzten Tagen, Wochen auch gesehen, dass es zunehmend in Russland Stimmen gibt, die sich auch trauen, laut zu sein, dagegen aufzubegehren. Ist das jetzt auch politisch riskant für Putin, weil damit ja klar ist, wir sind im Krieg?
Ich denke, es ist riskant oder das Risiko war sichtbar in den letzten Tagen, als sich nicht so sehr Kriegsgegner geäußert haben, die auch, aber noch viel mehr Scharfmacher, die eben gerade diesen verschärften Kurs gefordert haben, den er jetzt eingeschlagen hat. Was ich interessant finde, ist, es gibt jetzt heute einen Aufruf zu Protesten. Heute Abend sollen die Menschen in den Stadtzentren sich versammeln. Das ist ein Aufruf von einer Bewegung, die es seit 2013 in St. Petersburg gibt und die eigentlich entstanden ist aus Kritik am Autoritarismus. Die machen jetzt aber seit diesem Jahr eben auch Antikriegsaktionen. Und natürlich sind das die Leute, die ohnehin gegen den Krieg sind. Da muss man mal gucken, wie viele Leute kommen und ob das überhaupt das Potenzial hat, auch diejenigen zu erreichen, die bisher dem Krieg indifferent gegenüberstanden und meinten, sie hätten mit dem Ganzen nichts zu tun.
Ist da glauben Sie, dass jetzt mit der Verknüpfung mit Begriffen wie Mobilmachung und Kriegszustand sich in der Wahrnehmung dieses Angriffs auf die Ukraine in der Öffentlichkeit in Russland etwas verändern wird? Könnte das der Anfang eines Kipppunktes sein, dass sich die Bevölkerung Stück für Stück dagegen stellt?
Also bisher sehe ich das noch nicht so. Putin hat heute weiter von der Spezialoperation gesprochen und sein Verteidigungsminister hat auch gleich ein bisschen versucht, heute Morgen die Wogen zu glätten. Er hat gesagt, es werden keine Studenten einberufen, es werden keine Wehrdienstleistenden an die Front geschickt, obwohl das teilweise schon der Fall war in der Vergangenheit. Aber ich denke, dadurch gibt es immer noch die Möglichkeit für sehr viele Menschen, sich weiter der Illusion hinzugeben, dass sie eigentlich mit dem ganzen Krieg nichts zu tun hätten. Solange das begrenzt bleibt auf wenige, und also diese 300.000 sind bei einer Bevölkerung von 140.000 Millionen ja nicht so viele. Also solange das begrenzt wird, sehe ich das noch nicht, dass es grundsätzlich einen Schwenk in der öffentlichen Meinung geben wird.
Gesine Dornblüt, lassen Sie uns noch mal auf eine Nachricht schauen. Die kam ja gestern so im Laufe des Nachmittags mit Blick auf die besetzten Gebiete, die von Russland besetzten Gebiete, dass man jetzt da ganz schnell im Prinzip eine Art, ich sag's mal in Anführungszeichen, Referendum stattfinden lassen will für im Prinzip den Anschluss der Gebiete an Russland. Auch da ist ja so ein bisschen wieder diese Frage im Raum, ist das eigentlich ein Zeichen der Stärke oder gerade eben das Gegenteil, ein Zeichen der Schwäche, dass jetzt quasi schnell noch in irgendeiner Form Fakten geschaffen werden müssen?
Ich glaube, das ist der Versuch, Macht zu demonstrieren aus einer schwachen Position heraus. Denn Putin hat Russland wirklich in eine Sackgasse manövriert. Das hat er selber erfahren müssen, jetzt auch bei dem Gipfel in Usbekistan vor wenigen Tagen, als nochmal ganz deutlich signalisiert wurde, zum Beispiel von China, dass Putin keine Unterstützung hat für seinen Krieg gegen die Ukraine von chinesischer Seite. Und ich denke, es ist tatsächlich ein Versuch, eine Drohkulisse aufzubauen nochmal. Denn es geht im Kern bei diesen sogenannten Referenten, die natürlich keine Referenten sind, de facto ist das eine Annexion einfach dieser besetzten Gebiete. Und der Kernpunkt ist, dass die zu russischem Staatsgebiet dann werden, aus russischer Sicht. Was es Russland erlaubt, eben das Gebiet stärker zu verteidigen, wie man das dann sieht, eben nicht Angriff, sondern Verteidigung. Und da kommt dann auch die russische Militärdoktrin ins Spiel, die erlaubt nämlich bei einem Angriff auf russisches Staatsgebiet den Einsatz von Atomwaffen, sogar wenn das Gebiet mit konventionellen Waffen angegriffen wird. Das lässt natürlich sofort aufhorchen und das ist wahrscheinlich auch das Kalkül in Moskau, dass man denkt, dass aufgrund dieser Gegebenheiten der Westen jetzt davor zurückschrecken wird, Waffen zu liefern, um eben keine weitere Eskalation herbeizuführen. Da gibt's mehrere Feinheiten. Man muss sich einfach vorstellen und vor Augen führen, dass ja so etwas schon passiert ist. Die Krim ist auch aus russischer Sicht Russland und auch da haben ja die Ukrainer schon angegriffen und es ist eigentlich nichts Gravierendes im Anschluss von russischer Seite aus passiert.
Osteuropa-Expertin Gesine Dornblüt hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank für diese Einordnung. Hans Heimdall, Dankeschön. Bis hierhin. Ich habe mich heute so an eine Frage erinnert, Hans Heimdall, die am Anfang der Regierungszeit von Olaf Scholz häufiger gestellt wurde. Wo ist Olaf? Wo ist der Bundeskanzler? Die ist ja irgendwie weg, ne? Also man weiß es jetzt ein bisschen besser, ne?
Ja. Er hat ja gesagt, die Führung bestellt, kriegt sie. Jetzt hat er heute Nacht tatsächlich mal geliefert.
Genau, ja. Also wir können es Ihnen auch gerne jetzt nochmal ganz konkret sagen, falls Sie es nicht in den Nachrichten mitbekommen haben. Olaf Scholz ist in New York. Bei den Vereinten Nationen, bei der Vollversammlung, bei der Generalversammlung der Vereinten Nationen, die ja jedes Jahr um diese Zeit ist und er hat gesprochen und sie haben sich die ganze Rede sogar eben gerade nochmal gegeben. Ja. Soll ich gerade mal einen Auszug spielen? Nämlich die Stelle, an der er eine klare Ansage macht mit diesen Worten über den Angriff Russlands auf die Ukraine.
Dafür gibt es nur ein Wort. Das ist blanker Imperialismus. Die Rückkehr des Imperialismus ist nicht nur ein Desaster für Europa. Darin liegt ein Desaster auch für unsere globale Friedensordnung, die die Antithese ist zu Imperialismus und Neokolonialismus.
Also blanker Imperialismus, Herr Heimdall, das ist im Prinzip also die schwere rhetorische Waffenlieferung des Olaf Scholzes an dieser Stelle.
Ja. Das kann man wirklich sagen. Und das ist ja interessant, weil wer ist der Imperialist, hat ja in unseren politischen Auseinandersetzungen der letzten Jahrzehnte eine gewisse Tradition. Und das ist ja typischerweise auf der Linken Kampfbegriff gewesen, den USA gegenüber, wo nach dem Kalten Krieg ja doch dieses Erkämpfen oder Offenhalten von Einflusszonen eine große Rolle gespielt hat. Und da waren die Instrumente, mit denen die USA aufgetreten sind, natürlich vor allem eine Außenwirtschaftspolitik. Da ging es um die Offenheit von Märkten und da ging es um die Frage, welchem System sich da jemand zugeordnet hat und im Nachgang dann eben immer noch, ob er da als Wirtschaftspartner erreichbar ist. Und jetzt ist es ja eigentlich eher so ein Gebrauch des Begriffs Imperialismus wie im 19. Jahrhundert, dass es tatsächlich darum geht, dass jemand sein Staatsgebiet erweitert, indem er etwas erobern will.
Der klassische Imperialismus, wenn man so will, ne?
Genau. Und das als Gegenbild demgegenüber Olaf Scholz, das Konzept der Vereinten Nationen und das, wie er das jetzt versucht zu aktualisieren, gegenzustellen, war sehr plausibel in diesem Zusammenhang. Er wirbt da auf zwei Ebenen, glaube ich. Zum einen wirbt er für seinen Antrag oder den Antrag Deutschlands auf einen ständigen Sitz im Sicherheitsrat. Das hörte man durch und tatsächlich ist diese Rede ein Versuch, eine Gesamtvision zu beschreiben und zu vertreten. Aber er wirbt natürlich auch darum, sich gegen Russland zu stellen. Das haben ja nicht alle Staaten bei der Abstimmung Russland verurteilt. Zwar 140, aber eben nicht alle. Darum wirbt er sicher auch.
Er wirbt gerade um die quasi Unentschiedenen. Ne? Da ist natürlich die Blickrichtung ganz klar auch der Raum, den man so dann manchmal sehr umgreifend den globalen Süden nennt. Hat er ja auch schon versucht in Elmau beim G7-Gipfel durch spezielle Einladung von Ländern, die da eigentlich gar nicht reingehören in den Kreis. Südafrika, Indien war dabei, Argentinien war dabei. Aber weil Sie gerade diesen Verweis gemacht haben auf diesen Imperialismusbegriff, wie er gerne auch in den 80er Jahren also von der politischen Linken verwendet wurde, das ist natürlich wahrscheinlich auch Teil des Problems, dass da viele Länder, viele Gesellschaften schauen auf ja ein altes, ein tradiertes Verhalten des Westens, solange man selbst irgendwie in der Führungsrolle war, diesen vielleicht eher soften Imperialismus, aber doch in postkolonialen Strukturen ganz, ganz gerne zu zelebrieren. Ich glaube, dann rhetorisch vielleicht ein bisschen schöner verpackt, als das ein Wladimir Putin macht, dadurch, dass man es universalistisch argumentieren kann. Aber die natürlich dann heute sagen, jetzt, da ihr uns braucht, erkennt ihr auf einmal wirklich sozusagen so diese Grundidee der regelbasierten Weltordnung?
Das stimmt. Und da ist so ein kleiner Widerspruch drin, weil auf der einen Seite möchte er weist darauf hin, zweitgrößter Nettozahler in die UN. Wir wollen gerne in den Sicherheitsrat. Also da gibt es sozusagen einen fast schon traditionellen Anspruch einer bedeutenden wirtschaftlichen globalen Macht, die da auch diesen Einfluss geltend machen will. Aber er versucht das als so eine Art von Bandleader, ja, dass er irgendwie sagt, wir tun das im Dialog mit euch. Und da war er, finde ich, schon nicht unglaubwürdig. Ja, Sie haben es angesprochen, er hat zum G7-Gipfel eingeladen, Indonesien, die gerade den Vorsitz bei G20 haben, Indien, Südafrika, und hat gesagt, wir wollen gemeinsam mit euch im Dialog, das sind unsere aller Regeln, die wir hier vertreten und verteidigen müssen. Und auch in dieser Rede vor der UN, eine pathetische, aber sehr klare Rede, so ähnlich wie auch seine Fernsehansprache im April, also wirklich sehr, sehr klar, hat er geworben eben für Solidarität, für Verantwortungsübernahme, je nach Möglichkeiten, hat beim Klimawandel ganz eindeutig gesagt, da sind wir in der Pflicht. Also überwiegend hab ich das gut gefunden und habe gesagt, ja, also das ist so ein bisschen wie so ein Mann in einer feministischen Debatte, ja, aber das hat er schon nicht so schlecht gemacht, ja.
Vor allem, ich meine, das muss man auch mal, das ist ein Detail, ja, aber er hat auf Englisch angefangen zu sprechen, ist dann auf Deutsch gewechselt. Ja. Das ist natürlich auch schön, dass wir seit Helmut Schmidt zum ersten Mal wieder einen Bundeskanzler haben, den wir so aufs internationale Parkett schicken
können. Ja, ne? Und ich hatte das Gefühl, dass, also was ich nicht so oft habe, dass da ein Sozialdemokrat spricht. Er hat ja Willy Brandt auch zitiert, der Nobelpreisträger, das baute er dann noch ein. Das waren schon Grundzüge einer Außenpolitik, die sich wahrnehmbar unterschieden von dem, was sonst europäische Regierungschefs dort sagen. Also das war programmatisch, auf jeden Fall.
Ich habe eine interessante andere Stimme gehört in der UNO-Vollversammlung. Das hat unser Korrespondent Stefan Detjen, der da mit Olaf Scholz gerade dort ist, uns überspielt, nämlich eine Aussage aus der Rede des Präsidenten des Senegal, Macky Sall, der ist auch gleichzeitig gerade Präsident der Afrikanischen Union, der nämlich, und das spiele ich mal kurz ein, der nämlich die verfeindeten Parteien im Ukraine-Krieg an einem Tisch sehen möchte.
Ich rufe dazu auf, eine hochrangige Vermittlungsmission einzusetzen, und die Afrikanische Union steht bereit, dazu beizutragen.
Also das sagt der Präsident des Senegal, das ist doch wirklich ein interessanter Perspektivwechsel, ne? Aus der Ferne diesen Ukraine-Krieg so zu betrachten, wie wir, das war so der Spiegel, der mir vorgehalten wurde durch diese Aussage, wie wir häufig auf Konflikte irgendwo in Afrika, irgendwo in Asien schauen, wo man weiß, da gibt es zwei Konfliktparteien. Vielleicht haben wir auch immer eine gewisse Ahnung, wer ein bisschen mehr im Recht ist als der andere, aber haben so dieses Grundbedürfnis, an einen Tisch, findet eine Lösung, findet einen Kompromiss. Und dann noch die Afrikanische Union als Vermittler ins Spiel zu bringen, das ist doch eigentlich eine schöne Weiterentwicklung in dieser globalisierten Welt.
Ja, und ein Angebot, bei dem man das, was die Vereinten Nationen sein wollen, gleichberechtigte Staaten, die ein gemeinsames Regelwerk weiterentwickeln und tragen, in denen das dann auch spürbar wird. Und man wünschte sich, dass die Zusammenarbeit so wäre, dass sowas dann auch geht.
Ja. Aber gleichzeitig ist das natürlich, also widerspricht das ein bisschen dem Scholz'schen Wunsch, sich klar zu positionieren. Also das war ja auch Impuls verschiedenster Bemühungen, aber auch eben dieses Auftritts da und vieler Seitentermine, die er da wahrnimmt in New York, dass sich die Welt sozusagen an die Seite stellt, Europas, des Westens, an die Seite der Ukraine damit. Und das ist ja schon doch nochmal so ein bisschen anderer Twist.
Das stimmt, das stimmt. Nun ist das Szenario tatsächlich ein bisschen differenzierter. Also selbst Indien, die er selber einlädt zum G7-Gipfel, sind als Abnehmer russischer Rohstoffe eher jetzt stärker aufgetreten. Also da gibt es Positionen, die schon noch ein bisschen anders sind als die der europäischen Staaten, die Waffen liefern an die Ukraine, auch wenn das die Position ist, für die Scholz da geworben hat. Auf jeden Fall ist diese Position, die da der Regierungschef von Senegal eingenommen hat, glaube ich, eine, die in Afrika, in Südamerika, in Asien eine große Resonanz findet, weil sie natürlich Ausdruck dessen ist, dass da alle die gleichen, also sozusagen vor dem Regelwerk der Zusammenarbeit der Staaten alle gleich sind. Und gerade die nun keine eigenen Interessen und keine eigene Betroffenheit in diesem Konflikt haben, da ja eine höhere Glaubwürdigkeit als Vermittler haben, wäre ein Zeichen.
Hans Heim, da sagt das der Kulturkoordinator des Deutschlandradio hier heute bei mir im Studio nach der Rede von Olaf Scholz, in dem er diesen Imperialismusvorwurf gemacht hat. Ich habe noch eine Sache im Hinterkopf. Irgendwie in jungen Jahren gelernt, so, ich glaube im linken Jugendzentrum. Wissen Sie, wie man da Coca-Cola genannt hat?
Nein.
Imperialistenpisse.
Nee.
Robert Habeck, haben wir ja gelernt, hat schon lange nicht mehr die Zeit, selbst zum Bäcker zu gehen. Und heute sieht man mal wieder, warum. Um 8.30 Uhr musste er schon vor die Presse, um zu sagen, wie es jetzt weitergeht in der Gasfrage. Kommt die Verstaatlichung des wichtigsten Gasverteilers des Landes von Uniper? Und was ist denn dann mit der Gasumlage, die ja nämlich genau dafür gedacht war, eine solche Verstaatlichung am besten zu vermeiden, indem alle Gaskunden die Lasten verteilt, aufgebürdet bekommen? Und siehe da, jetzt soll beides passieren, Verstaatlichung plus Gasumlage. Hans Heimdall, ich habe selten auf Twitter so viele Journalisten-Tweets gesehen, die den Kurs der Regierung wirklich nicht verstehen. Deswegen brauchen wir in dieser Runde Expertise und hoffentlich Antworten von unserem Wirtschaftskorrespondenten im Hauptstadtstudio, von Jörg Münchenberg. Jörg, die Gasumlage bleibt? Warum denn bitteschön?
Ja, das hat Robert Habeck, der Wirtschafts- und Klimaschutzminister, heute folgendermaßen begründet. Also eigentlich, dass die Gasumlage kommen soll, dass sie notwendig ist, daran bestehen eigentlich wenig Zweifel. Einfach weil eben die Gasimporteure ja ein großes Problem haben. Sie müssen derzeit teuer Gas auf den Weltmärkten zukaufen. Sie haben aber noch alte Lieferverträge. Das heißt, sie können die Kosten nicht weitergeben. Deswegen kommen sie ins Wackeln. Uniper, der bekannteste Fall. Und Uniper wird jetzt zwar verstaatlicht, das hat Robert Habeck ja heute erklärt, aber diese Umsetzung der Verstaatlichung, die dauert 3 Monate. Und Habeck hatte ja zuvor selber finanzverfassungsrechtliche Probleme erkannt, dass ein staatliches Unternehmen dann noch von einer Umlage profitieren soll. Aber er argumentiert jetzt so und sagt, weil die Verstaatlichung ja 3 Monate dauert, das müssen wir erstmal überbrücken. Deswegen führen wir die Umlage erstmal ein, weil wir Uniper ja stützen müssen. In der gleichen Zeit prüfen wir dann, ob das finanzverfassungsrechtlich zulässig ist, dass ein Staatsunternehmen dann noch von einer Umlage profitiert, weil das wäre ja quasi sozusagen eine Steuer. Also das soll sozusagen parallel laufen und dann nach den 3 Monaten, wenn die Verstaatlichung von Uniper tatsächlich in trockenen Tüchern ist, dann soll auch klar sein, ob die Umlage bestehen bleibt oder nicht.
Okay. Hans Heimdall, ich habe Sie jetzt gerade währenddessen angeschaut und habe mich gefragt, ob das für Sie so nachvollziehbar ist. Ich konnte es aus Ihrem Gesicht nicht richtig erlesen. Sie dürfen es jetzt in Worte fassen.
Also das grundsätzliche Betreiben, die Gasversorgung in irgendeiner Weise sicherzustellen, dieser Notsituation, dass die Bundesregierung sich dafür engagiert, ja, das ist wahrnehmbar. Aber die Art und Weise, wie die Instrumente in der Öffentlichkeit sortiert werden, mal auf den Tisch gelegt, mal wieder runter und jetzt muss man irgendwie darüber nachdenken, wer kann wann was für eine Umlage kassieren, während von außen man ja das Gefühl hat, das sind alles öffentliche Gelder. Und ist das jetzt so schlau, das an der Stelle so und so weiterzugeben? Warum keine Zuschüsse an dieses Unternehmen? Warum muss man das übernehmen? Ich kann das nicht beurteilen, verstehe ich nicht so richtig, aber die Erörterung der Instrumente und schließlich auch ihre Findung untergräbt die Souveränität, die man sich eigentlich wünscht von so einer Regierung. Und das hat auch was damit zu tun, dass die nicht nur mit uns, dem Wahlvolk, nicht so richtig gut kommunizieren oder vielleicht an der Stelle ein bisschen zu früh, sondern auch untereinander. Also sowohl mit den Ländern als auch mit den anderen politischen Parteien. Das Ganze hat ja so diesen Gestus eines Allemann-Manövers und soll es ja auch haben. Es geht ja auch darum, für das ganze Land dieses Problem zu lösen. Und dann wäre es schon gut, man würde das vorher ein bisschen umsichtiger auch in der Kommunikation vor der Veröffentlichung vorbereiten.
Da würde ich ganz gern tatsächlich mal reingehen. Also ich bin auch der Meinung, die Kommunikation ist verbesserungswürdig, das in jedem Fall. Man muss aber trotzdem, denke ich, noch 2 Punkte vielleicht beachten. Die Thematik ist tatsächlich eben sehr komplex. Das heißt, das ist auch schon nicht leicht zu transportieren, was da im Augenblick passiert. Und man muss natürlich auch sehen, dass die Regierung faktisch oder gerade Robert Habeck fast täglich vor neuen Herausforderungen steht. Er wird dann immer wieder eingeholt von neuen Entwicklungen, muss darauf reagieren. Also das ist sicherlich eben auch viel Learning by Doing und das macht die Sache natürlich sehr kompliziert. Natürlich gab es handwerkliche Fehler, die man gemacht hat bei der Kreierung dieser Gasumlage. Das ist, glaube ich, unstrittig. Aber man muss tatsächlich auch ein bisschen schon sehen, dass die Regierung hier unter enormen Druck arbeitet. Und das ist sicherlich im Augenblick kein leichter Job. Für die Opposition ist das natürlich eine Steilvorlage. Die kann sich da genüsslich zurücklehnen und sie kritisieren die Regierung. Aber wie gesagt, da muss man ein bisschen Verständnis, dafür werbe ich schon.
Ja, okay. Wär's nicht schlau gewesen, die Opposition klarer mit einzubinden in irgendeine Art von Beratungsstruktur, um auch dieses Signal, wir hier jetzt gemeinsam, um heil durch den Winter zu kommen, um dieses Signal zu senden. Denn dass die Opposition sich dieses Thema als Diskussionsthema zu eigen macht, das hat ja auch ein kleines Geschmäckle.
Ja, schon, aber auf der anderen Seite zum Beispiel hat Alexander Dobrindt, der CSU-Landesgruppenchef, sich heute hingestellt und hat gesagt, also wir als Union sind ja sowieso gegen die Gasumlage, wir lehnen das ab. Aber er sagt natürlich gleichzeitig nicht so richtig, was dann kommt. Und Fakt ist, die Gasversorger müssen gestützt werden, weil sie sonst kollabieren mit den dramatischen Folgen für die Energieversorgung hierzulande. Und da ist eben vollkommen unklar, was da die Union vorschlägt. Also da geht es wirklich um gewaltige Summen. Es gibt Schätzungen, die sagen, das könnte bis 60 bis 100 Milliarden Euro kosten, diese Gasversorger zumindest vorübergehend zu stützen. Da kann man natürlich sagen, klar, wir bezahlen das aus Steuergeldern, dann soll aber die Union das eben auch ganz klar sagen, das tut sie aber nicht. Also sie kritisiert natürlich viel, man kann natürlich jetzt auch sagen, es ist auch nicht ihre Aufgabe, jetzt Regierungsarbeit zu erledigen. Mhm, ja. Aber insofern, so ganz einfach ist die Sache dann natürlich auch nicht.
Ja, aber setzt natürlich auch erstens voraus, dass es Alternativen gibt. Ne? Also fiel ja jetzt schon häufiger auch dieser Begriff des Lehman Brother Momentes. Ja? Also wenn man jetzt eben nicht beherzt zugreift, dass dann eine Kettenreaktion ausgelöst wird, die wir gar nicht mehr unter Kontrolle haben. Damals kam ja auch dieser Begriff der Alternativlosigkeit auf in der Politik. Die Frage würde ich schon nochmal stellen, auch an Sie, Jörg Münchenberg. Gibt es denn wirklich keine Alternativen? Weil diesen Kritikpunkt, den jetzt ja viele anbringen, dass wir als Bürgerinnen und Bürger, / Gaskunden, doppelt bezahlen, indem wir nämlich erst diese Gasumlage zahlen und dann natürlich über Steuergeld indirekt auch noch die Verstaatlichung. Das ist natürlich schon ein valider Punkt, bei dem viele sagen so, Moment mal, das ist ja im Prinzip wirklich dann auch nochmal eine Doppelbelastung.
In jedem Fall. Die Frage ist natürlich nur, wir haben uns natürlich alle über die Jahrzehnte an ein Modell gewöhnt, was heute eben nicht mehr funktioniert. Wir haben jahrzehntelang hat Deutschland natürlich von billigem Gas aus Russland gelebt. Das gibt es heute nicht. Die Preise sind durch die Decke gegangen. Jetzt sind wieder über 200 Euro kostet das Gas. Also es besteht Handlungsbedarf. Und die Frage, die man aber stellen kann, ist, müssen das nur die Gaskunden bezahlen oder ist das am Ende nicht eben eine gesamtstaatliche Aufgabe? Sprich, dass am Ende eben auch alle Steuerzahler da in die Bütten müssen. Also ich befürchte einfach, es ist teuer, es wird teuer. Und wenn eben jetzt Uniper tatsächlich verstaatlicht wird, kann man ja schon die Frage stellen, warum sollen dann nur die Gaskunden sozusagen über eine Umlage noch ein staatliches Unternehmen schützen? Das sind eben diese finanzverfassungsrechtliche Probleme. Letztlich müssen das dann alle Steuerzahler leisten. Also insofern wäre wahrscheinlich am Ende der Weg über, ich sag mal, den Finanzminister, der ein schmerzhafter in jedem Fall, aber wahrscheinlich der vermeintlich gerechteste Weg, um dieses Problem irgendwie zu lösen.
Das geht wahrscheinlich vielen in der Regierung so, der Weg über den Finanzminister, der schmerzeste. Jörg Münchenberg, vielen Dank für diese Antworten, für diese Einschätzung, Informationen aus dem Hauptstadtstudio. Zu Gast heute bei mir der Kulturkoordinator des Deutschlandradio, also unserer Senderfamilie Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur, Deutschlandfunk Nova. Wir schauen auf die Themen des Tages und ich hätte hier einen Vorschlag, der jetzt heute unter anderem in der Süddeutschen Zeitung zu finden ist, von dem Chef der Supermarktkette Tegut. Die gibt's in einigen Landesteilen, nicht überall, aber der Mann namens Thomas Gutbellet hat gesagt, lasst uns doch einfach wieder um 20 Uhr Ladenschluss machen. Jetzt in dieser Situation, wo wir überall sparen müssen, 19 Grad runter, nicht so lange duschen, nicht so lange einkaufen. Verkürzte Ladenöffnungszeiten, um Energie zu sparen. Gute Idee?
Ja, ich glaube, es ist eine gute Idee. Also wenn ich mich frage, worauf ich verzichten könnte, dann ganz sicher darauf. Obwohl ich zu denen gehöre, die gar nicht so selten nach 20 Uhr einkaufen. Also die bequeme Variante ist schon toll. Wobei das natürlich, wenn man in einer Großstadt lebt, man auch ganz schwer verwöhnt ist mit Infrastruktur. Ich kann das gar nicht so richtig beurteilen, wie das in anderen Regionen ist. Aber bei uns war das so, dass es seit es diese langen Öffnungszeiten gibt, man in Ruhe die Kinder ins Bett geleiten konnte und dann konnte einer von den, also meine Frau oder ich, eben einer von uns noch einkaufen gehen in Ruhe.
Man könnte ja in Verhandlung treten, das war auch ein Gedanke heute Morgen aus der Redaktionskonferenz, als ein Kollege gleich sagte, warum denn nicht vormittags einfach schließen und dann lieber abends.
Genau, ja. Oder abwechselnd, ja. Der eine Supermarkt am Dienstag, der andere am Mittwoch.
Ist so eine Art Bereitschaftsdienst wie bei Apotheken.
Genau.
Ja, ich finde es interessant, weil sie sagt, so diese Verfügbarkeit, an die man sich gewöhnt hat, das kommt ja auch alles so aus dem Liberalismus. Liberalisierungsgeist 90er, Nuller Jahre, ne? wo man diese Frage, warum sollte man denn so spät noch einkaufen, die eigentlich damals ganz absurd klang, weil man sagte, warum denn nicht? Und jetzt sind wir wieder in so einer Phase, wo viel mehr diese Fragen insgesamt gestellt wird. Brauchen wir das eigentlich?
Ja, ich erinnere mich noch an das Argument der Gewerkschaften von damals, dass die Leute nicht mehr Geld haben zum Einkaufen, wenn die Geschäfte länger auf sind. Ja. Also wenn es jetzt wirklich darum geht, dass wir in diesem Winter Energie sparen, dann ist das ganz sicher etwas, was man machen kann und worauf sich jeder einstellen kann. 20 Uhr ist immer noch eine Zeit, wo auch die erst nach einer normalen Arbeit einkaufen, gehen können, das immer noch können. Also das ist, glaube ich, etwas, was jetzt keine große Zumutung darstellt. Aber wenn man sich jetzt grundsätzlich fragt, ist das jetzt der Einstieg, um nochmal diese Ladenöffnungszeiten zu reflektieren, die für die Angestellten dort ja nicht lustig sind. Ich wäre neugierig, wie viele Menschen kaufen eigentlich ein zwischen 20 Uhr und 24 Uhr?
Müsste man mal recherchieren, ne? Aber weil Sie das mit den Beschäftigten ansprechen, das wäre nämlich ein anderes Argument. Wir haben ja Knappheit in vielerlei Hinsicht, nicht nur Energieknappheit, sondern eben auch Arbeitskräfteknappheit in diesem Lande. Und das war auch ein Argument des Supermarktkettenchefs, der gesagt hat, naja, wir könnten dann auch attraktivere Arbeitszeiten anbieten. Aber ich finde das so interessant, weil insgesamt, ich hab so das Gefühl, so diese ganze große Freiheitsidee der Globalisierung wird gerade so richtig eingedampft, wieder so ein bisschen eher in Richtung Bedarfsgesellschaft.
Ja, es stimmt, Pendel schlägt zurück. Ne? Also die Lieferketten haben uns sensibel gemacht gegenüber dem Auslagern von allem. Ja, das, was wichtig ist, will man doch vielleicht lieber im eigenen Land herstellen, bis hin zur medizinischen Maske.
Ja.
Und bei dem Einkaufen fragt man sich, ja, was brauchen wir wirklich?
Tja, ich habe neulich mal meine Töchter geschockt mit der Information, dass als ich Kind war, man Samstag, ich glaube bis 13 oder maximal 14 Uhr einkaufen konnte, dann war Schluss. Und dann haben die mich angeguckt und haben gedacht, danach war die dann nur noch im Internet. Und dann habe ich gesagt, nee, das gab's auch nicht.
Genau, ich muss ab und zu meinen Kindern auch sagen, wenn sie am Sonntag die Idee haben, jetzt mal eben einkaufen zu gehen, dass das noch nicht geht, ja.
Wir hätten noch was. Etwas, worüber sich mein Gast Hans-Dieter Heimdall, Kulturkoordinator des Deutschlandradio, anders als über diese Wurfsendung gerade nicht gefreut, sondern ich würde mal sagen, oder das so zuspitzend geärgert hat, dass man nämlich Winnetou, würden Sie das so sagen, kulturell aus dem Kanon streichen will?
Ja, darüber habe ich mich wirklich geärgert. Also zum einen muss ich gestehen, ich bin Betroffener, also ich habe Karl May gelesen in meiner Jugend. Aber ich ärgere mich auch über diese Leichtfertigkeit und aus meiner Sicht unerleuchtete, rabiate Grobheit, mit der da Geschichte entsorgt wird oder historisch gebundene Texte entsorgt werden. Das gilt natürlich in gleicher Weise auch für Astrid Lindgren. Also wenn man sich jetzt diese Winnetou-Debatte anguckt, ich habe großes Verständnis dafür, dass Indigene in der Art und Weise, wie ihre Probleme aufgenommen werden in so Romanen wie Winnetou, dass da Vorurteile geschnürt und perpetuiert werden, unter denen sie leiden. Das verstehe ich. Ijoma Mangold hat in dem Gespräch in unserem Programm gesagt, aber Karl May ist doch Fantasy. Ja, da ist ein bisschen was dran, nicht? Also das ist natürlich historisch vollkommen waghalsig. Der hat da 1, 2, 3 Quellen und bastelt sich da was zusammen. Interessanterweise ist es ja gerade, was jetzt das Porträt der Indianer anbelangt, ist es ja doppelgesichtig. Ne? Er ist ja auf der anderen Seite gerade derjenige, der die Unterdrückung und das Vertriebenwerden aus ihrem Lebensraum durch die Weißen sehr genau darstellt. Es gibt zwar auch Indianer, die irgendwie so ein bisschen sinnlos böse sind, wie ja in den meisten Trivialromanen das Böse ziemlich sinnlos ist. Aber wenn man jetzt ernsthaft den Karl May auf die Waage legt, dann muss man schon sagen, das ist natürlich deutscher Chauvinismus. Übrigens noch viel schlimmer gegenüber jetzt den Menschen, die in der arabischen Welt gewohnt haben, als gegenüber jetzt den Indigenen.
Durchs werte Kurdistan.
Ja. Genau. Und mich ärgert daran, dass man das nicht versucht, in irgendeiner Weise differenzierter zu sehen, sondern sozusagen den großen wissenschaftlichen Maßstab. Ja, ist das ein Beitrag zum differenzierten Verständnis von? Das ist es natürlich nicht.
Ja, oder aber das ist, also ich will nur einmal an einer Stelle kurz widersprechen, weil ich bin auch Kind der Karl-May-Festspiele Bad Segeberg. Also insofern noch nie, ähnlich betroffen. Aber dieser intellektuelle Ansatz, den Sie da anführen, ja, dieses Einordnen, das hat natürlich auch immer etwas sehr, sagen wir mal, antirevolutionäres, also das verändert die Verhältnisse nicht. Man perpetuiert sie damit natürlich auch. Das ist sozusagen das stärkste Argument, das ich sehe an dieser Debatte.
Wenn das dann so gehen würde, ja, also was sind denn Gesetzmäßigkeiten in sagen wir mal, trivialer Literatur und in trivialer Unterhaltung? Wenn wir uns angucken, wie ein Präsident wie Donald Trump Außenpolitik in den USA kommuniziert, ja, dann sind das einfach alles Shithole States oder irgend sowas. Dann sind wir ja durchaus in Zeiten, in denen extrem grobkörnig kommuniziert wird. Wir sind ja nicht in den Zeiten, in denen alle sozusagen wissenschaftliche Differenzierung allen angedeihen lassen. Wir leben mit ganz vielen Vorurteilen, wir leben mit ganz vielen Klischees und das Antreten und das Differenzierung einfordern gegenüber diesen Klischees ist ganz, ganz wichtig. Ist es nun der Punkt, dass man bei Büchern für Kinder, für Jugendliche diesen Maßstab schon ansetzt? Ja, in dem Moment, in dem das jetzt keine Volksgruppen wären, sondern irgendwelche Fantasy-Gruppen wie im Herrn der Ringe oder bei Star Wars, dann wäre alles wieder in Ordnung, was ja eigentlich an diesen Denkstrukturen nichts ändert, die natürlich als Schwarz-Weiß-Denkstrukturen auch nicht gerade ein Beitrag zum Guten, Wahren und Schönen sind. Ich glaube, man kommt nicht drum rum, dass man mit kulturellen Produkten oder mit kulturellen Werken an einem bestimmten Punkt mal ansetzt und dann muss man von da aus sich natürlich entwickeln und da muss man auch seinen Ethos entwickeln und seine Wahrnehmung entwickeln. Das Ganze ist aber für mich auch ein Verdienst dessen, was wir an historisch-kritischer Methode gelernt haben. Und das möchte ich schon verteidigen. Ja, das gilt ja auch im Umgang mit allen möglichen anderen Literatur. Ich habe beim ersten Karl May, den ich gelesen habe, gestutzt darüber, dass dort vom Weib die Rede war, bis ich dann irgendwann mal begriff, dass das ein historisch gebundener Begriff ist. Ja, so geht das halt, wenn man sich mit Kultur auseinandersetzt. Ganz das sollten wir festhalten.
Und Sie haben damit auch das Schlusswort an dieser Stelle, obwohl man einerseits diese Debatte natürlich unendlich weiterführen könnte, andererseits, da möchte ich kurz die Süddeutsche heute zitieren, Milmar Klute, Feuilleton-Aufmacher, der sagt, lass uns doch bitte endlich genau diese Debatten beenden, weil es gibt wirklich wichtigere. Können wir uns darauf einigen?
Ja, darauf können wir uns einigen.
Okay. Hans-Dieter Heimdall, Kulturkoordinator des Deutschen Radio, hier heute bei mir zu Gast. Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit, für Ihre Gedanken, für Ihren Besuch.
Gerne, vielen Dank.